hat mir schon mal in Riverside aufgenommen, Axel. Ich glaube nicht.
Ja.
Wenn du irgendwie uns mal kurz verschwommen siehst oder so ein bisschen an der Audio hakt, musst du dich nicht grämen oder irgendwie dich verunsichern. Es nimmt ja sozusagen erstmal lokal auf. Also die in der Aufnahme wird's besser aussehen. Genau, also das ist nicht das Problem. Und genau, also jetzt nehmen wir ja schon, also wir sind ja schon in der Aufnahme, wir fangen dann jetzt gleich an. Ich muss noch mal kurz eine Sache hier öffnen und dann können wir auch schon loslegen. Einen kleinen Moment. Genau, ich mache den Einstieg und Stefan, du führst durchs Gespräch, ne?
Nö. Ich zähle auf dich.
Nix da, auf mich kann man nicht zählen.
Wo ich das für dich schon so gut vorbereitet habe. Ja?
Das weißt du doch mittlerweile, dass man auf mich nicht zählen kann.
Na.
Ja. Okay, gut, dann, wenn ihr bereit seid, fangen wir an. Hallo, schönen guten Tag an alle Zuhörenden zu 9 vor 9. Erstmal unseren Gast begrüßen. Hallo Axel, schön, dass du da bist.
Hallo Lars, vielen Dank für die Gelegenheit. Grüß dich, Stefan.
Hallo Stefan.
Servus Axel.
Genau, wir haben heute einen Gast wieder mal, Axel Oppermann, Analyst, Berater bei, jetzt sind es ja wahrscheinlich viele, die ich nennen müsste, also in deinem bei LinkedIn steht bei dir noch Analyst bei Avispador, was ja dann sicher noch das Aktuelle ist, aber du machst ja noch ganz viele andere Sachen. Und warum wir dich jetzt hier heute eingeladen haben, ist, weil es um Microsoft geht und da bist du ja der Experte, einer der Experten in Deutschland, wenn wir über Microsoft reden wollen. Und so ein bisschen ist es ja eine Fortführung von unserem Gespräch von letzter Woche, weil letzte Woche haben wir ja über digitale Souveränität in Europa gesprochen. Eben Anlass war der europäische Gipfel zur digitalen Souveränität, der, glaube ich, 18. November stattfand, vor allen Dingen zwischen Frankreich und Deutschland. Da haben wir ja eben auch schon darüber gesprochen, wie, ja, wie souverän, eher wie abhängig wir denn sind in Deutschland und in Europa, was das Digitale angeht von USA, aber sicher auch von China und von, ja, sagen wir mal, USA und China sind, glaube ich, die beiden großen Player. Und jetzt, wie gesagt, wollen wir da im Grunde eine kleine Fortsetzung machen und uns mal Microsoft genauer ansehen. Und ich könnte ja vielleicht erstmal kurz mit einer Frage starten, weil das hatten wir letzte Woche auch. Wie abhängig seid ihr denn so von Microsoft? Also ihr persönlich in eurer täglichen Arbeit?
Ja, zum ersten werde ich mir wahrscheinlich mal das Video von letzter Woche anschauen sollen, dass ich vorbereitet bin. Ist natürlich jetzt absolut Amateurfehler, aber auf deine Frage drauf einzugehen, bedingt. Also ich nutze hier bei mir in der Firma M365. Ich hatte das Copilot mal eine Zeit lang ausgetestet, aber ich habe bei mir auch LibreOffice installiert, wo ich ab und zu mitarbeite, um einfach zu gucken, wie die sich weiterentwickeln, und nutze auch Google relativ stark. Ne? Das liegt auch daran, dass Kunden zum Beispiel von mir Google nutzen, wo ich damit arbeiten muss, aber ich nutze auch hier das Notebook-Thema und auch das Gemini. Ich würde sagen, die Abhängigkeit bei mir ist relativ gering. Bei mir ist die Abhängigkeit dadurch da, dass auf der einen Seite viele Kunden zum Beispiel auch jetzt Teams nutzen und ich dann zwangsläufig dann halt auch Teams nutzen muss. Auf der anderen Seite, ich wurde mit Microsoft sozialisiert. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals Windows 4 als Raubkopie auf dem Schulhof hatte, ja, obwohl ich viel bessere Alternativen hatte, nämlich WordPerfect oder andere Sachen. Und von daher muss ich sagen, ich komme damit ganz gut zurecht und ich kann mich ganz gut arrangieren.
Ja, ich glaube, sozialisiert mit Microsoft wurden wir alle, Stefan, oder? Das ist ja bei uns
also
auch
ihr
nicht
jungen
anders.
Leute könnt ja da gar nicht mitreden, ne? Muss ich jetzt auch mal hier festhalten, ne? Also ich habe Windows 1.0 sogar schon genutzt. Ich war mit meiner damaligen Firma beim Launch von Windows 3.0 in München bei Microsoft und habe eine der ersten Windows-Apps entsprechend vorgeführt, CAD-Anwendung damals mit Windows 3.0. Aber anyway, wir wollen nicht über alte Zeiten reden. Ja, ich bin eine schizophrene Persönlichkeit, das wisst ihr ja. In der Arbeit nutze ich auch Microsoft 365. Ich nutze dort auch sehr stark Copilot im Unternehmen, auch gerade in der Korrespondenz mit USA oder auch beim Erstellen von Texten lasse ich mir da schon sehr, sehr helfen. Und privat gibt's bei mir auf dem Rechner kein Microsoft. Sondern sind die Produkte, die du eben auch genannt hast, es ist ein Mac, kann man jetzt auch noch wieder drüber diskutieren natürlich, aber nutze ich LibreOffice und irgendwelche anderen Komponenten. Aber da ist kein Office drauf, sondern es sind alle möglichen Alternativen drauf, auch im Bereich KI.
Ja, ist bei mir ähnlich, so wie bei dir, Stefan. Also auch, oder auch ein bisschen wie bei dir, Axel. Also mit dem, je nachdem, was halt ja Kunden oder andere nutzen, nutzen wir es dann eben auch. Wir nutzen bei der Arbeit natürlich, oder was heißt natürlich, nutzen auch das ganze Office-Paket, Office 365 und so weiter. Aber privat sieht's bei mir dann so aus wie bei dir, Stefan. Da sind wir in einem anderen goldenen Käfig, im Apple-Käfig gefangen, teilweise. Und das ist ja auch das Stichwort, ne, goldener Käfig. Also deswegen können wir es ja vielleicht mal ein bisschen rauszoomen von uns, sondern eben auf sagen wir jetzt mal Deutschland insgesamt bezogen, wie es da eben mit Abhängigkeiten oder mit der Position von Microsoft aussieht, Axel.
Die Position von Microsoft ist stark und die ist auch verdient. Also die haben sich das ja über Jahre hart erarbeitet und die haben, wenn man auch ehrlich ist, gute Produkte. Das heißt, es reicht für viele Leute aus, was Microsoft liefert im Office-Umfeld. Die haben sehr stark dazu beigetragen, dass Unternehmen ihre Arbeit optimieren konnten. Es ist aber jetzt zu erkennen, dass halt stärkere Abhängigkeiten entstehen durch die Geschäftslogik von Microsoft. Das heißt, Microsoft hat in den letzten, sag ich mal, 18, 24 Monaten die Art und Weise, wie sie den Markt bearbeitet oder wie sie ihre Strategie umsetzen, stark geändert. Das ist natürlich über Jahre auch entstanden, wird aber jetzt stärker sichtbar. Wir sehen es, in nahezu allen Unternehmen wird Microsoft-Technologie eingesetzt, sei es auf dem Client, im Office-Umfeld, dann natürlich im Backend über Azure. Ja, und wir sehen das über alle Branchen hinweg, bis rein in Behörden, in Kommunen, Landesebene, Bundesebene. Also ist Microsoft sehr stark. Microsoft ist einer der stärksten, Deutschland ist einer der stärksten Märkte von Microsoft insgesamt. Ich habe jetzt, die letzten Zahlen sind ein bisschen her, da waren die irgendwas bei 6-7 Milliarden. Wenn man dann das interpoliert auf, mit 15-20% Wachstum in Deutschland, sind die jetzt vielleicht heute irgendwas 10-11-12 Milliarden Umsatz. Das ist schon gemessen am Gesamten relativ stark. Plus das Potenzial, was natürlich da ist für das Wachstum. Ja, also Microsoft ist sehr stark, ist sehr dominierend in Deutschland.
Ja. Ja, heißt auch unverzichtbar, wenn wir jetzt mal die deutschen Unternehmen oder Behörden daneben auch angucken.
Also unverzichtbar würde ich nicht sagen. Mhm. Es ist, im Moment ist noch der Punkt, dass es sehr starke Alternativen gibt. Es ist natürlich dann das Thema, sich von A nach B zu bewegen, weil es natürlich auch so ist, die Welt, die Microsoft einem bietet, ist sehr angenehm. Ja, und der Druck zu wechseln ist halt sehr gering. Ich vergleiche das immer mit diesem Thema, der Frosch sitzt im kalten Topf, ja, und dann wird nach und nach die Temperatur erhöht. Am Anfang sagt er, ja, ist ja ganz bequem, und irgendwann ist er gar gekocht und hat es gar nicht mitbekommen. Und so ist es hier bei Microsoft zum Beispiel ja auch. Die ändern die Lizenzmodelle, die ändern die Abrechnungsmodelle, die vernetzen und verzahnen alles viel stärker, und der Einzelne kriegt das gar nicht mit. Ja, wenn ich jetzt ein IT-Leiter bin, der End of Life ist, also irgendwas so um die 60, ja, der wird bestimmt nicht, der wird im beruflichen Stefan, der wird jetzt bestimmt nicht anfangen, groß darüber nachzudenken, von Microsoft irgendwohin anders zu wechseln, obwohl es natürlich immer mehr Alternativen gibt, ob das jetzt von Nextcloud ist oder ob das auch wieder von anderen Providern aus USA ist, wie Google oder was auch immer. Ja.
Mhm. Also jetzt weiß ich schon, dass ich ein gutes Titelbild habe für diese Sendung, die ich ja immer mache, immer mit KI dann so ein Titelbild. Also der Frosch muss da wahrscheinlich dann vorkommen. muss ja leider Axel recht geben. Ich verfolge das ja zwar nicht so tief, wie Axel es tut, aber schon als interessierter IT-Mensch über Jahre hinweg kriege ich immer einen großen Herzinfarkt fast, wenn ich sehe, wie viel Geld gerade auch die öffentliche Verwaltung in Microsoft-Lizenzen hineinpumpt. Teilweise ist es ja gar nicht bekannt, weil wir haben ja Kommunen, wir haben die Länder, wir haben den Bund. Also ich glaube, eine Zahl, die jetzt wirklich mal hochrechnet und summiert, habe ich nicht gesehen, aber es sind wirklich hunderte von Millionen, die da an Microsoft gehen. Damit einhergehend dann eben die Änderung auch des Lizenzmodells hin zu Cloud-Lizenzen, damit einhergehend eine sehr clevere, und das muss man einfach so sagen, Verkaufspolitik mit Copilot, wo man dann auch wieder zusätzlich Geld nimmt. Also es ist das Bild von Axel hat da sehr viel für sich. Ich beobachte das so genauso und beobachte es natürlich dann mit noch größerer Besorgnis im Bereich der öffentlichen Verwaltung, wo wir uns also wirklich auch in eine Abhängigkeit begeben. Und wir alle wissen, was mit der Trump-Administration in den USA passieren kann. Sind Richter des Internationalen Gerichtshofs gesperrt worden, ist ein französischer Richter. Da werden einfach mal die E-Mail-Konten abgeklemmt auf Anweisung der Administration durch Microsoft. Und Microsoft, der Rechtsanwalt Microsoft in Frankreich musste zugeben, er kann nicht garantieren, dass sowas nicht passiert. Also Cloud Act im Hintergrund, die Durchgriffsrechte der amerikanischen Administration, das macht natürlich schon besorgt. Auf der einen Seite eben sozusagen diese Investitionen oder das Geld, das wir Microsoft geben, was wir in eine eigene Lösung investieren könnten, europäische Lösung investieren könnten. Auf der anderen Seite diese doch rechtliche Unsicherheit oder Unsicherheit, wie souverän sind wir wirklich und welchen Durchgriff die USA, hat die amerikanische Administration in puncto Sperrung von Konten oder auch auf die Daten, die dort entsprechend verwaltet werden. Natürlich versucht Microsoft dem entgegenzuwirken und auch Satya Nadella hat ja gerade ein Interview mit dem Handelsblatt gegeben, argumentiert, ne, ist das allerbeste, wir investieren bei euch und ihr könnt uns vertrauen. Aber ich habe da so meine Bedenken, sowohl aus wirtschaftlicher wie auch aus politischer Sichtweise.
Ja, du hast jetzt hier eine ganze Menge Holz abgeladen und man muss das natürlich wieder aus verschiedenen man muss das natürlich aus verschiedenen Perspektiven hier an der Stelle wieder ein bisschen bedenken und berücksichtigen. Auf der einen Seite ist natürlich, was war jetzt im Handelsblatt Interview, was waren da Stärken oder Schwächen überhaupt von dem Artikel, dann im Kontext, was macht Microsoft insgesamt für ein Framing oder auch für Narrative in diesem Kontext, das heißt, wie positionieren die sich? Und dann auf der anderen Seite hast du gesagt, ja, mit Cloud-Lizenz, das wird halt noch alles komplizierter, weil Microsoft stellt nach und nach die Art und Weise der Lizenzierung um. Also ist auch sehr stärker auf verbrauchsbasierte Themen. Du hast ja heute, wenn du M365 lizenzierst, in der Regel ja einen Fixpreis pro Monat und Microsoft entwickelt das weiter mit Copilot und mit anderen Funktionen, wo sehr stark Richtung verbrauchsbasiert geht. Das hat vielleicht im ersten Moment für den Kunden einen ganz interessanten Aspekt, aber das Problem ist, es läuft ja im schlimmsten Fall für den Kunden aus dem Ruder, der kann die Kosten nicht berücksichtigen oder nicht kalkulieren und das sind alles Themen, die immer schwieriger werden und die auch eine gewisse Abhängigkeit erzeugen. Im nächsten Punkt ist zu sehen, dass die Produkte auf unterschiedlichen Layern immer stärker vernetzt werden. Das heißt, wenn ich Copilot vernünftig nutzen will, brauche ich auch bestimmte Datenstrukturen, die im besten Fall dann auf Microsoft-proprietären Lösungen dann laufen. Das verstärkt das dann wieder, dann auch wieder in dem Kontext zu sagen, jeder einzelne Service multipliziert sich dann miteinander und da entstehen dann die Kosten und dann entstehen auch die Abhängigkeiten, wo ich dann im schlimmsten Fall nicht mehr rauskomme. Im anderen Punkt müssen wir auch sagen, das Zeug ist grundsätzlich ja gut, was die anbieten. Und es steigert ja auch die Produktivität und die Leistungsfähigkeit der Unternehmen. So, ich muss jetzt nur als Unternehmen schauen, ist der Wert, der entsteht durch diese Produktivitätssteigerung, angemessen zu dem Risiko, was ich eingehe. Zum Thema Risiko gehe ich gleich nochmal in zwei Sätzen ein, wenn es für euch okay ist. Aber vorher ist halt auch an der Stelle zu sagen, dass viele Unternehmen oder viele mittelständische Unternehmen im Moment gar nicht in der Lage sind, den Nutzen rauszuziehen, ja, aus den Lösungen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie Microsoft zum Beispiel wächst, ja, was Microsoft sagt, was sie für Strategien haben im KI-Bereich, und KI ist eigentlich auch nur der nachgelagerte Layer bei Microsoft. Der entscheidende, kommen wir vielleicht auch noch drauf, ist das Thema Compute und die Bereitstellung von Compute Power, weil das eigentlich das Thema ist. Und jetzt kommen wir auch wieder rein, wir investieren bei euch, ne, dieses Narrativ. Müssen wir gleich nochmal analysieren, aber jetzt, ohne dass ich jetzt den Faden verliere, was ich nämlich gerade im Kopf hatte, ist zu sagen, es ist halt extrem mehrdimensional, mehrschichtig, ja, und es ist nicht ein Schwarz und Weiß und das muss man halt herausarbeiten an der Stelle aus meiner Sicht.
Ja, vielleicht können wir mal mit dem ersten Punkt anfangen, was du gesagt hattest, eben Thema Positionierung von Microsoft jetzt in Deutschland, im deutschen Markt. Wie überzeugend ist das denn für dich, gerade vor dem Hintergrund, was du ja auch, Stefan, aufgezogen hast mit der, ja, mit der geopolitischen Gesamtsituation Trump, dass eben auch Microsoft selber gar nicht garantieren kann, dass eben, ja, dass die Unternehmen, die Behörden, die Microsoft nutzen, da eben auch komplette Kontrolle über Daten haben, wenn da eben in den USA der durch den Cloud Act, das ist, ne, dass da dann irgendwie Anforderungen sind, dass dann Daten hergegeben müssen. Also wie überzeugend ist das, ist die Positionierung von Microsoft hinsichtlich, ihr könnt uns vertrauen, wie wir mit euch und euren Daten umgehen und so weiter in Deutschland?
Ja, ist ja nicht nur in Deutschland, das ist ja weltweit an der Stelle zu sehen. Letztendlich ist es Marketing-Sprech. Das heißt, Microsoft hat ein Interesse, möglichst stark reinzukommen, möglichst positiv sich darzustellen in allen Ebenen. Das heißt also einmal zum Unternehmen, zum Anwender, auf staatlicher Ebene und so weiter. Und dann werden halt Narrative gepflegt, wie wir unterstützen bestimmte Sachen, wir stellen bestimmte Sachen sicher. Dann werden Millionen investiert in Themen wie DLoS oder andere Souveränitätslösungen, die aber auch nur bestimmte Strategien verfolgen. Und dann kommen so Sachen, was der Stefan gesagt hat, ja, der ist ja in Frankreich halt gesagt hat, sie können es nicht sicherstellen, was abfließt und was nicht abfließt. Wir müssen hier ein bisschen mal unterscheiden, und zwar auf der Ebene des Risikos und dann auch das Risiko, wie es jetzt ein Unternehmen oder wie es ein Staat wahrnimmt. Das ist natürlich unterschiedlich, das ist ganz klar. Der Staat hat andere Interessen, vielleicht langfristige Interessen, auch wenn es vielleicht in Deutschland oder Europa im Moment nicht sieht. Am Ende gibt es für ein Unternehmen, sag ich mal, 2 bis 3 Risiken, die zu beachten sind. Das eine ist ein reales Risiko, was jetzt konkret und unmittelbar ist, was direkt messbar ist. Das wäre jetzt zum Beispiel im Kontext mit Microsoft oder auch mit anderen Lieferanten, wären das Preiserhöhungen, ja, von eines Hyperscaler. Also Microsoft hat gestern oder vorgestern angekündigt, dass sie für die Office-Pakete auch wieder bestimmte Preiserhöhungen machen wollen, und für diese sogenannten Frontline-Worker geht das bis zu 33%. Das ist ein reales Risiko, weil das mein IT-Budget sprengen kann. Es gibt dann auch indirekte Risiken, ja, die vielleicht nicht so wahrnehmbar sind, ja. Und es gibt dann Risiken, die abstrakt sind. Und das Thema mit Daten laufen irgendwo von A nach B oder werden in die USA umgeleitet, ist halt ein abstraktes Risiko. Und deswegen ist das zum Beispiel für IT-Entscheider sehr schwer, das abzuschätzen und das zu bewerten. Und das ist ein ganz großes Problem. Und das ist auch ein Ergebnis, warum bestimmte Anwender oder bestimmte Entscheider so handeln, wie sie handeln, weil sie das Risiko an der Stelle gar nicht wahrnehmen können. Und das spielt natürlich jetzt Anbietern wie Microsoft an der Stelle sehr stark zugute.
Du schüttelst den Kopf, Stefan?
Ja, ich sehe da das nicht so ganz abstrakt, wie der Axel es sieht. Aber erstmal müssen wir jetzt zur Gerechtigkeit sagen, es ist ja nicht nur Microsoft, ne? Also ja, die entsprechenden Risiken existieren genauso wie AWS und Google und Microsoft, um die 3 Hyperscaler zu nehmen, und die ja eine ganz ähnliche Strategie fahren. Ja, sie investieren auch Milliardenbeträge in Deutschland, ja, ob das nun in Berlin-Brandenburg ist, ob das jetzt im Rheinland ist, wo Microsoft investiert. Also das ist eigentlich sehr, sehr vergleichbar. Sie versuchen alle ein Angebot der sogenannten souveränen Cloud zu machen, die aber dann am Endeffekt doch nicht so ganz souverän ist, weil die Telemetriedaten und das, was wirklich abfließt, nicht so wirklich kontrollierbar ist. Wie gesagt, wie abstrakt ist, kann man gerne darüber diskutieren, ist aber schwierig. Ja? Und wir haben ja dann die Aspekte einerseits Wirtschaftsunternehmen, was für ein Risiko ist das für die? Ja, also welche Intellectual Property könnte vielleicht abfließen, denn Herr Trump und seine Konsorten machen halt gerne Deals, das muss man ja so sehen. Und dann haben wir das Risiko sicherlich jetzt hier auch in der öffentlichen Verwaltung, wo ja mit der Situation, die wir alle kennen, Ukraine etc. pp., man schon überlegen muss, ist es nicht vielleicht besser, dass wir uns in eine größere Unabhängigkeit begeben? Weil vollkommen klar ist, dass das nicht auf der gesamten Breite der Lösungen möglich sein wird. Das wird nicht funktionieren von heute auf morgen, sondern da braucht man schon einen langen Atem. Aber ich glaube schon, dass es strategisch wichtig wäre, mehr Optionen in Europa zu schaffen, dass man einfach eine größere Wahl hat von der ganzen Geschichte.
Genau.
Trotzdem werden wir noch eine lange, lange Zeit von Microsoft-Lösungen in hohem Maße mit abhängig sein. Das wird sich so schnell nicht ändern können, vielleicht auch gar nicht ändern.
Ja, also wir müssen, bin ich fast bei dir, wir müssen halt nur unterscheiden zwischen...
Aber nur fast.
Ja, es ist ja auch so. Es wäre nicht interessant, und es würden ja jetzt keine Cliffhanger gleich noch kommen, wenn wir die gleiche Meinung hätten. Wir wollen ja auch, dass die Leute vielleicht noch so 2 Sekunden dranbleiben. Das Thema ist an der Stelle, wir müssen unterscheiden zwischen staatlichen Themen oder was der Staat für eine Verantwortung hat und mit den Daten und diesen... Aus der Unternehmenssicht, und wenn man jetzt denkt als CEO in einem mittelständischen Unternehmen, was vielleicht europaweit oder weltweit aktiv ist, habe ich andere Verhaltensmuster oder andere Ansätze als jetzt ein Staat und auch andere Interessen. Das darf man auch nicht verkennen, weil ich nutze ja diese Technologie, nochmal, die gut ist grundsätzlich, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, also ich will 1 Euro investieren und will im besten Fall 1,50 Euro oder 2 Euro zurückhaben durch diese Investition in diese Technologie. Und da geht's halt wieder um diese wahrgenommenen Risiken. So, Das ist jetzt auf privatwirtschaftlicher Ebene. Und da geht es am Ende, und jetzt kommen wir, wenn wir auf das Thema Souveränität gehen, auf privatwirtschaftlicher Ebene, ist Souveränität am Ende ein Abwägen von Kosten und Nutzen. Und das muss jedes Unternehmen für sich selber machen. Was das bedeutet, will ich gleich sagen. Jetzt gehen wir mal 2 Meter nochmal zurück zu dem Thema Datenabfluss nach USA im Kontext von Trump oder sonst irgendwelchen Themen. Also grundsätzlich ist oder gegeben ist, ja, wenn irgendjemand die Daten von einem mittelständischen Unternehmen aus Deutschland haben will, ob das USA, China oder Indien ist, dann haben die die, ja, weil die das dann am Knoten abgreifen, die brauchen dann kein Cloud Act oder sonst irgendwas. Diese Gesetze und Themen sind alle auf einer, nochmal, Privatwirtschaft auf einer anderen Ebene zu sehen, ja. Das heißt also, du glaubst ja nicht, dass jetzt hier ein mittelständisches deutsches Unternehmen, dass da die Entwicklungsdaten nicht schon längst in China sind, ja, weil die greifen am Knoten ab, die greifen am Laptop ab oder wo auch immer, ja. Das ist das Thema. Und jetzt komme ich wieder auf das Thema digitale Souveränität im Kontext von Cloud Act und irgendwelchen anderen US-Gesetzen auf Ebene des Unternehmens. Und wir hatten es vorhin auch, wir haben ja Abhängigkeiten im Bereich von Chips oder von Hardware, auch mit USA und insbesondere China, was ein Riesenproblem ist. Und auch die Strategien, die Regierung da fährt, können wir vielleicht auch gleich noch eingehen, ist uns richtig. Aber jetzt zurück auf das Unternehmen. Beim Unternehmen geht es letztendlich darum, zu sagen, ich habe Kosten und ich habe Nutzen aus einer souveränen Strategie. So. Und beispielsweise kann es auch sein, dass ich dann sage, ich habe einen Grenznutzen. Das heißt also, was bringt mir jetzt ein zusätzlichen Invest in digitale Souveränität, ja, und dann habe ich auf der einen Seite Kosten im Komponenten, das sind Infrastrukturkosten, Personalkosten, Software, von A nach B gehen, und ich habe Nutzenkomponenten, ja, ich verhindere zum Beispiel direkte Schäden, ich verhindere zum Beispiel rechtliche Risiken im Kontext von DSGVO oder sonst irgendwas. So, und jetzt kommen wir auf den nächsten Layer. Das Thema Souveränität oder Souveränität Cloud kommt ja aus den Gesetzen, die exterritorial sind, sage ich mal jetzt Cloud Act oder was es da alles noch anderes gibt. Und ich muss als deutsches Unternehmen ja nach deutschem europäischem Recht rechtskonform sein. So, das bedeutet, ich müsste in bestimmten Situationen, wenn ich kritisch bin oder irgendwelche anderen Sachen, dann in eine souveräne Cloud-Lösung gehen. So, jetzt habe ich da mehrere Probleme. Das heißt, wenn ich jetzt in eine souveräne Cloud-Lösung gehe, oder wie Delos oder direkt von Microsoft oder von AWS oder you name it, ja, habe ich den Vorteil, dass ich auf dem Papier compliant bin und alles erfülle. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das kurz vorm Audit steht, so, oder ein Audit machen muss, und ich habe da souveräne Cloud und das BSI und wie sie alle heißen, haben dann zugestimmt, dann setze ich meinen Haken. Dann ist dahinter ein gewisser Value. Ja, den muss ich bewerten. Der ist aber nicht real. Ja, weil real sind die Probleme, so wie du es gesagt hast, Stefan, Daten können abfließen oder was anderes kann gesperrt werden. Und das muss jedes Unternehmen für sich berücksichtigen. Beispiel jetzt nochmal, weil es vielleicht ein bisschen kompliziert ist, zu den Risikotypen. Ja, ich habe jetzt ein Unternehmen, ja, was in Stand jetzt nicht DSGVO-compliant ist. So, im besten Fall geht der IT-Leiter hin und sagt dazu, wir haben jetzt das Risiko, CFO, bitte stell mal 200.000 oder 500.000 Euro als Rückstellung für Compliance-Risiken. Da gibt's ja bei DSGVO 4% vom Umsatz oder irgendwas. Ja? Oder wir investieren in die souveräne Cloud. Das ist ja dann das andere Thema. Der Punkt ist, ich muss als Unternehmen, und wo ich darauf hinaus will, Kosten und Nutzen abgleichen. Was will ich? Das bedeutet aber am Ende nicht, dass ich einen realen Mehrwert habe. Und das ist das große Problem. Das heißt, auf dem Papier ist die Microsoft souveräne Cloud ein Nutzen grundsätzlich für das Unternehmen, weil es mir bestimmte Compliance-Themen gibt, laut Gesetz, laut Haken dran vom Auditor oder sonst was. Real ist es das nicht. Und das muss, sage ich mal ganz grob, an der Stelle betrachtet werden. Und das muss jedes Unternehmen für sich selbst dann feststellen. Das Problem, was daraus entsteht, und dann könnt ihr auch noch ein bisschen was dagegen sagen, ist, wenn ich jetzt sage, ich gehe in eine souveräne Cloud von Microsoft, dann kostet die je nach Modell 15%, 20%, 30% mehr. Also Delos hat ja gesagt, sie machen 15% auf das Microsoft-Thema, aber da kommt ja noch Schlüsselverwaltung drauf, andere Sachen. Jetzt geh mal hin und sag, du bist ein deutsches Unternehmen, was vielleicht Grundprodukte für die Chemie oder für die Pharmaindustrie herstellt. Wird es in Deutschland nicht mehr so viele geben, aber die sind da, ja. Und die gehen in die souveräne Cloud und zahlen 30% mehr als die normale Microsoft-Lizenzierung. Und jetzt gehen wir nach Indien. Ja? Die nutzen das gleiche Produkt aber dann diese 30% günstiger, weil sie keine souveräne Cloud brauchen. Das heißt also, allein durch das Thema souveräne Cloud und nicht souveräne Cloud hat das Deutschland eben schon mal einen wirtschaftlichen Nachteil. Ja? Das darf man auch nicht vernachlässigen, weil das natürlich auch wieder auf der Kostenseite, auf der Nachteilsseite dann einschlägt. Und das sind halt die Probleme. Jetzt den ganzen langen Rhabarber zusammengesagt, in zwei oder drei Sätzen. Ja? Wenn Daten abfließen, fließen sie woanders ab. Das hat mit souveräner Cloud nichts zu tun. Souveräne Cloud oder dieses ganze Thema ist ein Abwägen von Kosten und Nutzen. Jedes Unternehmen muss für sich schauen, was hat für mich die Kosten- und Nutzensituation. Das heißt, das eine Unternehmen sagt, okay, ich weiß, ich bin nicht compliant. Ich stelle die 500.000 als mögliche Strafzahlung zurück, bin aber jetzt dann erstmal, bis dieser Fall eintritt, günstiger unterwegs. So, das nächste Unternehmen sagt, ich investiere die 500.000 in entweder A, eine Microsoft souveräne Cloud-Lösung oder AWS, oder ich gehe nach IONOS oder ich gehe nach Stackit oder you name it. Ja? Aber das muss jedes Unternehmen für sich selber herausstellen, mit dem letztendlichen Ziel, was ist der Value, ja? Und was ist der, sind die Kosten oder die Grenzkosten für ein zusätzliches Stück Sicherheit. Nochmal das einsetzen, noch ein Satz, sorry. Und das ist halt nur für Unternehmen. Wir kommen ja gleich, nein, weil das Stefan schon wieder so geguckt hat. Wir müssen als Staat, müssen wir da genau komplett anders drauf schauen. Und das ist halt der Punkt, was auch verstanden werden muss. Ich als privates Unternehmen habe ein anderes Interesse und andere Rahmen, in denen ich mich verhalten muss, als ein Staat. Und das muss getrennt werden. Und wenn wir uns die allgemeine Diskussion anschauen, wird da sehr oft nicht in der Tiefe gemacht.
Genau, aber das ist, ich weiß nicht, Stefan, willst du direkt was sagen? Weil ich wollte dann zu dem staatlichen Aspekt gehen.
Ich will dich nicht abwürgen, ja.
Weil genau das ist mein Gedanke. Also du hast jetzt hier ja ganz klar die Sicht der Unternehmen geschildert, was ja total einleuchtend ist. Kosten, Nutzen und Risikoabwägung ist ja, also wie gesagt, ist ja total einleuchtend. Aber wenn wir jetzt mal auf die staatliche Seite oder Behördenseite gehen, da ist natürlich so eine Aussage wie, ja, die Leute oder die Länder oder andere Player klauen ja eh unsere Daten oder unser Eigentum, dann ist auch egal, wo wir unsere Daten dann lagern. Das ist ja schon eine etwas zynische Ansicht, die sich jetzt Staaten oder Behörden jetzt ja nicht leisten können, wo es ja auch um andere Arten von Daten geht. Wobei das Risiko würde ich jetzt mal als dasselbe empfinden, aber gut, wie auch immer. Deswegen, wie siehst du das denn da? Und vor dem Hintergrund, wie glaubwürdig empfindest du denn dann so Aussagen, die von Macron oder von Merz kommen oder von Wildberger kommen, ne, wir müssen halt so souverän, wir müssen unabhängig werden, wir müssen da unsere eigene Infrastruktur aufbauen, wenn gleichzeitig halt dann, darüber hatten wir letzte Woche auch gesprochen, dann Google mit einem riesen Investitionspaket kommt und Klaas Klingbeil steht daneben und ist ganz froh, was Google da macht, und Microsoft haben wir jetzt ja heute auch schon zu Genüge besprochen.
Ja, der Klingbeil muss auch den Tag rumkriegen und braucht gute Bilder, und er denkt, dass er halt, wenn er sich neben Google stellt, ein gutes Bild bekommt. Das ist natürlich ein Rückschluss. Aber jetzt nochmal ehrlich, eine Investition von Google, von AWS, von Microsoft in Deutschland in Rechenzentren und Compute ist per se erstmal gut, weil dadurch können deutsche Unternehmen hier in Deutschland qualitativ auf Compute Power oder auf Compute zugreifen. Compute ist ein sehr wichtiges Element in den Strategien zum Beispiel von Microsoft, aber auch eine Grundvoraussetzung für das ganze Wachstum und für die ganze KI-Thematik. Also Compute Power und Compute Leistung ist noch über KI einzuschätzen, strategisch auch jetzt, sag ich mal, für den Staat, um das voranzutreiben, weil wir über Compute werden dann auch die, aber kommen wir später drauf, werden dann auch, sag ich mal, wirtschaftliche Themen reingesetzt. Wo es jetzt drauf hinausgeht, nochmal, es ist gut, dass die investieren, wir sind auf einem Markt, ist auch wichtig. Was aber gleichzeitig wichtig ist, dass wir in Deutschland drei Bereiche hinbekommen. Das ist nämlich auf der einen Seite Autarkie, das ist Autonomie und das ist Souveränität. Ja? Autarkie bedeutet hier nicht eine vollständige Isolation von Punkten, sondern eine gewisse Eigenständigkeit in Entscheidungen. Und wir sind im Moment in Deutschland, in Europa nicht in der Lage, was Digitales angeht, eigenständige Entscheidungen zu treffen, weil wir halt sehr stark abhängig sind. Das ist der erste Punkt. So, das geht dann auch dahin, wenn ich hier die, wie heißt sie vom, Plattner heißt die, glaube ich, auch vom BSI oder irgendwas, wenn die sagt, okay, wir können das Autonomie nicht hinbekommen, tralala auf Jahre, wenn ich sowas höre, ja, dann kriege ich Galle. Ja, weil das ist genau nämlich das Falsche, weil ich muss auch als Europa, als Deutschland Autonomie hinbekommen. Das heißt, das Ziel muss sein, eine vollständige Selbstversorgung ohne Abhängigkeit. Das bedeutet nicht, dass wir hier alles selber machen, aber dass wir grundsätzlich in der Lage sind, den Schalter umzuklappen oder zu schauen, was uns wichtig ist. Das heißt, dass wir hier eine operative Entscheidungsfähigkeit trotz einer globalen Vernetzung hinbekommen. Und das ist im Moment nicht der Fall. Das hängt auch damit zusammen, wie die politische Lage ist, dass dann überrumpelt wird. Und der letzte Punkt ist halt das Thema Souveränität. Und das ist dann der selbstbestimmte Umgang am Ende, um dann strategische Letztentscheidungsthematiken abzuwickeln. Und das bekommen wir im Moment auch nicht hin. So, warum? Weil wir natürlich viel stärker in alle drei Dimensionen rein investieren müssen als Staat. Ja, oder auch es ermöglichen müssen, dass privatwirtschaftliche Unternehmen da rein investieren. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Das zweite Thema, was wir betrachten müssen, weil du gesagt hast, ja, wie glaubwürdig ist das, was Macron oder Merz sagen? Wir haben ja hier zwei unterschiedliche Ebenen. Auf der einen Seite haben wir die Ebene, dass es da sicherlich sehr kompetente Politiker gibt, ja, die aber von diesem gesamten Thema Digitalisierung wenig Ahnung haben. Ja, und für die ist das ein Thema von 100 und die postulieren sowas raus. Und dann haben wir auf der Arbeitsebene Leute, die das im Tagesgeschäft managen müssen und auch umsetzen müssen, die dann auch an eigene Regeln gebunden sind, an eigene Ziele gebunden sind oder an Gesetze. Und deswegen ist da auch wieder ein Riesenproblem. Auch um diesen ganzen Schwall jetzt nochmal zusammenzufassen, was hier in Deutschland oder Europa notwendig ist, ist, dass wir diese drei Themen Autarkie, Autonomie, Souveränität zusammen betrachten. Und dann rausarbeiten, was uns wichtig ist. Dazu gehört natürlich dann auch, dass wir deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen in die Lage versetzen, Rechenzentren oder Compute Power aufzubauen. Dass wir Unternehmen in die Lage versetzen, hier in Europa Chips zu produzieren oder andere Hardware zu produzieren. Ja, dass wir das teilen, dass wir sagen, zum Beispiel in Nordic könnte es interessant sein, mehr Rechenzentren zu bauen, ja, und in Deutschland könnte es vielleicht interessant sein, eine Chipfabrik zu bauen, wegen Ingenieurskunst, und in Spanien wieder was anderes. Das wären dann Ziele.
Energie.
Zum Beispiel, Energie ist ein Riesenthema, und das ist auch wieder ein Punkt, wenn wir uns angucken, wenn du es mir anguckst, Microsoft macht in Spanien ein Rechenzentrum, ja, sichert sich über Verträge über 10 oder 15 Jahre Energie, da kann gar kein anderer mehr irgendwas hinbauen, weil die Energie gar nicht da ist. Ja? Und das muss man auch natürlich sehen, dass dann im Prinzip da Fakten geschaffen werden, ja, die stark sind, beziehungsweise unumkehrbar sind. Das Thema, wo wir auch wieder hinkommen, und dann bin ich auch erstmal durch, dann kannst du nochmal eine Frage stellen. Das Thema ist, ich hatte es eben angesprochen, Compute ist das Zentrale, zum Beispiel in der Strategie von Microsoft, die anderen sehen es auch ähnlich. Aber Compute ist das Entscheidende, weil über die Compute Power, über die Rechenleistung, über die, was ich, Gigawatt, Megawatt oder was immer, wird der Markt bestimmt. Und deswegen investieren ja Saudi-Arabien und Vereinigten Emirate, investieren ja nicht in Compute oder in Rechenzentren, weil es so schön ist, sondern weil die geschnallt haben, dass das das strategische Thema ist in der Zukunft, weil wer Compute Power besitzt, besitzt auch die große Teile der Wertschöpfung beziehungsweise der Entwicklung von bestimmten Themen. Und jetzt stelle ich noch mal eine Frage. Warum, ja, investieren Firmen wie eine Telekom, gut, Telekom hat, aber eine DHL oder eine VW nicht in Compute Power? Ja? Die ganze Welt erzählt, in 10 Jahren haben wir autonome Autos oder whatever. Was brauchst du denn dafür? Compute, Rechenleistung. So, das heißt, es wird auch interessant zu sagen, VW, Daimler, BMW, name it, bauen ihre eigenen Megawatt- oder Gigawatt-Rechenzentrum, weil sie wissen, wir brauchen diese Compute-Power. Und der Staat unterstützt das. Schnelles Bauen, Stromversorgung, whatever. Ja? Oder auch eine DHL oder wer auch immer. Und das wären dann Ziele. Und das halt auf einer europäischen Ebene. Ja?
Also im Grunde das, was Amazon vor 100 Jahren gemacht hat, dass das halt in Deutschland die Unternehmen machen sollten.
Ja, es muss, wir sind immer noch auf diesem Blickwinkel, auf Flugwinkel staatlich. Ja? Der Staat muss dafür sorgen, dass die Unternehmen sich Compute Power bereitstellen in Deutschland, weil das die Grundlage ist aller Zukunft. Es geht nicht um das beste KI-Modell. Ja? Es macht keinen Sinn für VW, sich ein KI-Modell zu holen. Ja? Weil das ist Fugazi. Das ist, in 2 Monaten hast du das nächste oder was auch immer. Du brauchst Compute. Ja? Du brauchst ungefähr, habe ich jetzt noch nicht gelesen, für 7 Millionen Autos 1 Gigabyte Rechenleistung. Ja, nur mal so ganz grob. Mhm. So. Oder auch für alle anderen. Da musst du das bauen, weil es entsteht ja eine wirtschaftliche Abhängigkeit von VW hin zu den Hyperscalern. Und da ist ja nochmal auch die Hyperscaler haben ja unterschiedliche Strategien. Also da ist ja die von Microsoft. Die investieren ja extrem in dieses Compute-Thema, weil dadurch die langfristigen Abhängigkeiten entstehen. Mhm. Auch über das Utility kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. So. Das Entscheidende ist doch dann auch im nächsten Schritt, wenn wir jetzt auf der staatlichen Ebene sind, so, und das ist jetzt auch wieder eine Komplexitätsstufe. So, das heißt also, die deutsche Wirtschaft profitiert die letzten 40 oder 50 Jahre davon, dass sie relativ billig Rohstoffe einkauft, dass verhältnismäßig günstig Arbeitskraft da ist und exportiert diesen Ganzen. Darum kommt das Wachstum. So, jetzt geht's rein, dass in die Wertschöpfung von Maschinen oder von dem, was in Anführungsstrichen wir, wer auch immer wir, ist exportieren, das Thema KI, Rechenleistung, vernetztes Arbeiten, bla 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 reinkommt. Das heißt, ich brauche für alles Compute, ich brauche Rechenleistung, muss in der Lage sein, das zu machen. So, und jetzt wäre es doch mal interessant als Politiker, ja, dass ich als Steinmeier nicht in die Welt rumfahre und mich überall entschuldige, sondern dafür sorge, dass in Brasilien oder in England oder sonst irgendwo deutsche Unternehmen Zugang zu Computer haben. Das gleiche ist als Außenminister, ja, oder als Kanzler Merz. So, und deswegen ist die Aussage, wie ernst sind die Aussagen von Merz? Wenn der Merz in Brasilien ist und unqualifizierte Aussagen macht zum Brot oder zum Essen da, bringt das Deutschland keinen Jota weiter oder Mühe oder wie auch immer. Ja. Wenn aber da hingegangen wird und es wird dafür gesorgt, dass deutsche Unternehmen in Brasilien Zugang zur Rechenleistung haben oder dass deutsche Unternehmen in Brasilien Rechenzentren bauen, dann sind wir auch in der Lage, zukünftig dahin zu exportieren und die Wertschöpfung bei uns zu lassen. So ist es doch so. Ich habe einen deutschen Maschinenbauer oder ich habe irgendwen anders, der liefert was nach Brasilien, was vernetzt ist, digitaler Twin und alles. Und alles, was neu ist, alles, was Innovation ist, ja, greifen dann andere ab. Das greift eine AWS ab, das greift eine Microsoft ab, you name it. So. Und das, und kommen wieder zum Stefan zurück, müsste es dann sein, die Digitalstrategie von Deutschland oder von Europa müsste sein, Punkt 1, wir stärken uns in unserer eigenen Region, ja, Deutschland, Europa, mitbestimmt. Und wir sorgen dafür, dass da, wo unsere Firmen hingehen, wir in der Lage sind, dann unsere Interessen durchzusetzen. Nicht imperialistisch oder sonst irgendwas, sondern zu sagen, okay, wir schaffen es, dass in Indien ein Rechenzentrum gebaut wird. Was nutzt mir jetzt, wenn ich sage, okay, ich gehe nach Peru und baue den Fahrradweg? Ja, das ist natürlich jetzt sehr populistisch, können wir alles machen, hat auch einen Mehrwert. Aber was ist, wenn ich nach Peru gehe und sage, okay, wir bauen euch einen Fahrradweg, aber wir möchten für unsere Industrie da mal 2 Rechenzentren haben und wir möchten, dass der Strom hingeht und dass es genehmigt wird und dass es funktioniert. So, und das ist halt dieser Punkt. Und das ist auch Souveränität, nämlich zu sagen, ich bin auch woanders souverän. Stefan sieht es natürlich anders, aber...
Nein, ich sehe es gar nicht anders. Ich wollte nur mal irgendwann zu Wort kommen. Das war eine Chance bei der ganzen Geschichte.
Ja.
Du hast so viele Vorlagen entsprechend gegeben, dass wir heute auch nicht mehr schaffen. Dann müssen wir eine Fortsetzung machen von der ganzen Diskussion her. Also ja, bei der Rechenpower, bei der Compute Power sind wir also 100% beieinander von der ganzen Thematik her. Es gibt aber auch andere Aspekte. Ich meine, du hast das sehr schön formuliert. Du hast verglichen im Prinzip Microsoft als ein Utility Provider, als jemand, der eine Versorgungsdienstleister ist. Kommt natürlich dann der Vergleich zu Russland, zu Gaslieferungen entsprechend ins Gehirn. Das ist sehr, sehr vergleichbar, fand ich, dass du ein sehr gutes Bild gemacht hast, dass wir auch hier eine gewisse Unabhängigkeit brauchen vom Gas, von der digitalen Gas, in Anführungsstriche, in Deutschland. Da passt das ja alles auch mit der Compute Power entsprechend hinzu. Also das ist sicherlich ein Punkt, aber wir müssen es dann wirklich nochmal neu diskutieren. Was mir ein bisschen fehlt, ist der wirtschaftliche Vergleich. Wie teuer ist jetzt eine Open-Source-basierte europäische Lösung im Vergleich zu Microsoft wirklich? Einerseits von der Kostenseite. Andererseits, ja. Was ist da, und das kann man heute ja nicht, kommen wir ja nicht dran vorbei, was bringt eine KI, ein Co-Pilot? Und Nadella hat das in dem Handelsblatt-Podcast ja sehr plastisch gesagt. Er hat gesagt, wir haben die einzige Lösung, wo du eine KI im Unternehmen sicher nutzen kannst und da Produktivitätsgewinne erzielen kannst. Wie vergleicht sich das mit der Open Desk oder wem auch immer auf europäischer Ebene? Haben Unternehmen einerseits, und mein staatlicher Staat, öffentliche Verwaltung ist ein anderes Thema, hast ja auch gesagt, wirklich dort so ein Unterschied in der Funktionalität, dass man hier nicht wirklich nicht wechseln kann. Das sind so Aspekte, die mir da entsprechend eben auch in den Kopf gekommen. Aber wie gesagt, wir sind schon long over the time.
Ja, aber, jetzt sind, jetzt sind wir einmal dran. Jetzt muss ich das noch ein bisschen, tut mir leid, Lars, aber das Thema ist, es geht bei diesem, nein, weil wir das auch mal ein bisschen, ich habe es ja vorhin schon mal probiert, es geht ja dann nicht nur um die Kosten, sondern es geht um die Nutzen. Das heißt, also welchen Nutzen erziele ich durch den Einsatz Microsoft und nicht um die Kosten, weil ich kann sagen, okay, der Betrieb bei IONOS oder bei, was ist Deckett oder Pulse oder sonst was, ist meinetwegen 20% günstiger, teurer oder was immer. Aber was ist der Nutzen daraus, den das Gesamtkonstrukt AWS, den das Gesamtkonstrukt Microsoft an der Stelle bietet? Und das ist der Punkt. Und ich muss auch hier wieder eine Kosten-Nutzen-Abschätzung machen. Und was mache ich wann, wo, wie als Unternehmen? Und als Staat ist das wieder eine ganz andere Betrachtung. Ich muss auf der einen Seite internationale Investitionen, deswegen habe ich vorhin gesagt, dass Google oder Microsoft, die rechnen, ist positiv zu bewerten, weil es natürlich uns hier stärkt. Dann die Aussage, dass Copilot das Einzige ist, würde ich mal an der Stelle so ein bisschen bezweifeln. Also andere sind auch da. Copilot und Microsoft, die Strategie, das sind die Einzigen, die im Prinzip Compute, KI, Business Integration und die globale digitale Versorgerlogik verknüpfen und dadurch für die Kunden sehr schnell sehr hohen Nutzen bringen. So, und das, ja.
Der Nutzen vom Copilot, also das möchte ich mal, und da gibt es ja auch entsprechende Studien, die brauche ich dir nicht erzählen, der muss erst auch nochmal nachgewiesen werden. Ja? Dieses Beispiel, also diese Rechnung ist noch nicht aufgemacht worden. Ich habe noch keine Case Study gesehen, wo ich gesagt habe, das bringt mir 30-40% mehr Produktivität. Ja. Ich glaube, Axel, ich glaube, dass das bringen könnte. Also glaube ich schon, weil ich selbst ja auch Copilot nutze und ich weiß, wie gut es ist, wenn ich auf mein Unternehmens Know-how, Knowledge. Früher hat man Knowledge Management, Wissen gesagt. Wir haben immer davon geträumt, wie kann ich wirklich alle Informationen, die in meinem Unternehmen drin sind, wirklich erschließen, wirklich auch finden. Und da hat mir Copilot ganz persönlich schon auch einen Nutzen vermittelt, muss ich auch zu meiner großen Schande zugeben. Aber das, was als Produktivitätsversprechen da rumgeistert, nicht nur bei Microsoft, bei vielen anderen, das muss erst noch nachgewiesen werden, aus meiner Sicht.
Ja, also dazu zuerst mal so ein bisschen eine flapsige Antwort. Du kannst davon ausgehen, dass Microsoft bei Forrester oder IDC schon eine Studie beauftragt haben, die genau das nachweisen. Also das,
ja, wir wissen aber alles, was diese Studien wert sind.
So, genau, jetzt kommt aber der andere Punkt. Die große Herausforderung, das hat Nadella und haben andere Microsofties in letzter Zeit auch, ich mache immer diese Transkripte aus diesen ganzen Analystenbriefen, das hole ich mal an und Bank und nein. Das haben die ja auch gesagt und das haben die ja auch festgestellt. Das Problem, was ja eine Microsoft hat und was wir uns mal verinnerlichen müssen. Also wie stark wächst das BIP im Moment weltweit? Irgendwas zwischen 0% und 2%, ja? Und wie stark wächst Microsoft oder sagt Microsoft, will im Bereich KI oder mit diesen ganzen Leistungen wachsen. So, und Microsoft wächst irgendwas 10-15% in diesem Bereich. Also die wollen den nächsten 10, das verzehnfachen, bla bla bla. Der Punkt ist, Microsoft, die haben ja auch erkannt, wir müssen den Value reinbringen zum Unternehmen, weil sonst ist A, haben die Unternehmen kein Interesse und Punkt B, sagen die Staaten, hey, da kann was nicht funktionieren, dass hier das Kapital abfließt. Ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet in diesem Kontext, will ich nur ganz kurz zeigen. Einmal Gunnar Sohn Gedächtnis, Schumpeter, also wir müssen mal gucken, wie Schumpeter das betrachten würde und das ist dann auch das ganze Thema schöpferische Verschwörung von Microsoft und dann habe ich meinen ganz persönlichen Kumpel, ist der Thomas Piketty, kannst jetzt nicht lesen, weil ich den Einband weggeschmissen habe und da geht es im Prinzip darum, wie kann ich Renditen aus Compute und das wirtschaftliche abgleichen. Und wenn man sich das mal ein bisschen ich habe extra mal nachgelesen, das würde jetzt zu weit führen, würde der Stefan sagen, aber ich habe mal ein bisschen nachgelesen. So, ist halt, dass das Thema der massiven Konzentration des Kapitals halt dazu führt, dass die Renditen halt auf Seiten Microsoft gehen. Jetzt kommt der Punkt, und was du gesagt hast, Nutzen, es muss der Nutzen nachgewiesen werden. Und wenn wir jetzt, und dann bin ich auch fast durch, gucken, vor 2 Wochen war die Ignite in San Francisco. Wenn man da sieht, was Microsoft angekündigt hat im Kontext Vernetzen von Daten, Zusammenarbeit, Integration, werden genau diese Probleme gelöst, wenn es darum geht, Datenbereitstellung oder auch die Qualität zu steigern. So, Lars, hau noch einen raus.
Ich weiß gar nicht, was ich hier noch raushauen kann. Nur, dass wir auf jeden Fall noch mal eine Fortsetzung machen müssen, weil wir haben KI, haben wir nur ganz kurz jetzt immer wieder mal gehabt, dass also wie es da. Nein, ich möchte nicht, dass du wieder anfängst, dass wir
nein,
da.
Nein, das ist
bitte nicht. Darüber, ich also, wollte nur.
Aber dass ich auch Gefühle habe, daran denkt ihr gar nicht, ne?
Aber also da, also darüber müssen wir sicher auch nochmal reden. Dann europäische Alternativen vielleicht auch. Also das haben wir nur gestreift ja, zu den ganzen anderen Unternehmen, die halt in den USA sitzen, die eventuell in China sitzen. Aber was ich halt jetzt sehr gut fand, ist eben, dass du halt erstmal klar die Unternehmensperspektive aufgezeigt hast. Und das ist ja auf jeden Fall, ja, also jetzt für mich, ich bin da jetzt auch überhaupt nicht so tief drin, nur an der Oberfläche, klingt das ja auch sehr schlüssig. Ich habe da aber schon auch, und da bin ich auch stärker dann bei dir, Stefan, natürlich eine gewisse, man mag es idealistisch nennen, oder sehe dann schon auch die Gefahren oder das Risiko eben nicht ganz so abstrakt, nicht wie du es siehst, Axel, sondern wie viele Unternehmen das sehen. Was kümmert mich das, wo meine Daten liegen, weil die sind ja eh nicht sicher. Also diese Haltung kann
ich... So habe ich das ja nicht gesagt. Du, guck dir nochmal den Restream dann an. So habe ich das nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, man muss es unterschiedlich bewerten.
Außerdem bin ich nicht idealistisch, um jetzt auch nochmal hier reinzukretschen. Okay, ich glaube, dass das in unserem eigenen Interesse ist. Und das hat Axel und ich sind ja gar nicht so weit auseinander, muss man ja leider zugeben, dass es uns an der Strategie unserer Politikerinnen und Politiker wirklich fehlt, genau als europäische Einheit, EU, genauso strategisch vorzugehen und zu sagen, wir bauen eben die Rechenpower aus und wir handeln auch, wenn ich nach Brasilien fahre, eben strategisch und im Interesse nicht nur von Deutschland, sondern von Europa. Denn wir müssen uns noch eins klar machen, das ist unser ganz großes Problem. Als Deutschland alleine werden wir eh nicht, weder autark noch autonom noch souverän werden. Also da müssen wir uns im Klaren sein, und da scheitert immer noch die herkömmliche Politik.
Absolut, absolut, aber es muss das Ziel sein. Ja,
also ja natürlich.
Ich kann ein Beispiel geben. Ne? FC Bayern tritt an, um zu gewinnen. Die treten nie an, um nicht zu gewinnen. Borussia Dortmund oder hier Mönchengladbach, die treten sehr oft an und wollen nicht verlieren. Und das ist der Unterschied. Und wenn ich sage...
Drehen den Saft ab! Ich habe auch ein Gefühl.
Vor allen Dingen, wenn man beim DFB-Pokal mit dem Ziel hingeht, nicht zu verlieren, dann ist es natürlich schon mal schwierig, weil da muss man verlieren. Muss verlieren.
Und das ist der Punkt. Ich muss ja hingehen und sagen, ich will was erreichen. Ich will, so dass es vielleicht ein utopisches Ziel ist, ist ganz klar. Und dass andere auch ihre Ziele haben. Aber ich muss erstmal so hingehen. Und wenn ich hingehe und sage, ich will Autonomie erreichen, so, dann zickert das in die Köpfe und dann macht keiner was. Und wenn ich sage, Souveränität werde ich nie erreichen, dann ist es genau das Gleiche. Ich muss ja so agieren. Ich muss dann vorausgehen. Muss sagen, das ist unser Ziel. Das wollen wir erreichen. Das sind die Nebensachen. Und dann habe ich meine Subziele. Und es geht darum, nicht irgendwelche Werte zu verkaufen oder auch nicht zu sagen, wir machen jetzt imperialistische Außenpolitik oder sonst irgend sowas, ja. Sondern kooperativ mit den Partnern was zu erreichen, um die wirtschaftlichen Interessen zu stärken. So, das ist der Punkt. So.
Punkt. So. Das ist der Punkt. Sehr gut. Vielleicht, also wie gesagt, wir werden noch mal eine Fortführung machen müssen. Ich hoffe, zeitlich bist du da noch mal bereit, Axel, das Ganze zu machen, weil es sind echt noch viele Themen, die wir.
Ich glaube, wir müssen ja ein quartalsweises Format entwickeln. Das
sehr
ist einfach beim meisten Sinne, wirklich sich das jedes Quartal mal anzuschauen.
Ja, erstmal gucken, wie das Feedback von den Zuschauern ist. Vielleicht können wir die Zuschauer unten in das Kommentarfeld reinschreiben, dass sage ich mal, abgesehen von der Clownerie jetzt hier ein bisschen am Schluss, dass da ein paar Fakten sind oder wie ihre Punkte waren und was sie auch sehen. Und da können wir schauen, ob da draußen Value auch für die Zuschauer erzählt, weil wir machen das ja nicht, auch wenn ich natürlich seit langer Zeit wieder gerne mit euch mich austausche, weil es wieder wirklich Spaß gemacht hat. Ja. Wobei ich normal Freitag sowas nie mache, ne? Aber, ja.
Aber vielleicht zum Abschluss nur noch eine einzige Frage, wo du nur ein oder wo ihr beide vielleicht nur ein Wort sagen könnt, ja oder nein oder mehr oder weniger. Sagen wir mal, in 5 Jahren, ist Deutschland abhängiger oder weniger abhängig von Microsoft?
Das ist nicht die entscheidende Frage an der Stelle. Also es geht ja nicht darum, ob von Microsoft abhängig oder nicht abhängig ist, sondern es ist ja dann Punkt 1, was kann ich für Nutzen draus ziehen? Ja? So. Und bin ich in 5 Jahren in der Lage, wenn eine Abhängigkeit da ist, diese zu reduzieren?
Und?
Das hängt davon ab, was jetzt gemacht wird.
Du willst den Axel nicht auf ein Wort. Das kannst du vergessen.
Nein. Ich würde mal sagen, wenn unser fleischessender Freund aus München, ja, jetzt Microsoft, ich glaube mal, dass die mehr Abhängigkeit haben werden als vielleicht jemand in Schleswig-Holstein.
Okay. Das ist doch mal eine Aussage. Ja. Gut, dann beenden wir es hier, würde ich sagen.
Lass uns Stefan mal was sagen. Der wollte auch nicht so.
Ach ja, okay.
Hast du noch da?
Also ich hätte es mit Abhängiger ganz einfach beantwortet, weil ich sehe nicht, dass wir den Willen, die Strategie haben auf der politischen Ebene. Jetzt, wir haben heute Unternehmen und Politik eigentlich nebeneinander gestellt, was auch absolut korrekt ist, ja, dass wir dort wirklich die Strategie, den Willen und die Durchsetzungskraft haben, das zu machen. Ich glaube, wir werden uns wieder, und sorry, jetzt bin ich wieder so negativ, in Partikularinteressen entsprechend verlieren. Wir haben letzte Woche darüber geredet, bei European, im Endeffekt wird es dann drum wieder gehen, bei French, bei German, bei Spanish, ja. Und jeder wird sein eigenes Süppchen kochen. Und sie haben es nicht verstanden, die Politik, dass wir mit dieser Strategie keinen Schritt weiterkommen, sondern eben abhängiger werden, immer
und
abhängiger.
Genau, und das würde ich auch sagen. Also ich glaube, da kann nur die Zukunft liegen, weil Deutschland alleine hat natürlich da jetzt nicht eine gute Stellung gegenüber USA, gegenüber China, aber Europa hat es eben. Europa ist genauso groß von der, ich glaube, größer von der Wirtschaftskraft, von den Einwohnern ungefähr so groß wie USA. Also da kann ja nur, das hast du ja aufgemacht, Axel, da kann ja nur die Zukunft liegen, dass halt Europa von Norden bis Süden, also oder die EU, sagen wir mal, von Norden bis Süden halt die individuellen Stärken einsetzt, um halt insgesamt stärker zu werden.
Ja, und zumal ist Europa auch viel stärker intern gefestigt, ja, im Vergleich zu dem, was in den USA ist.
Ja,
und jetzt sage ich mal, Blackbox China und so weiter, da ist ja auch nicht alles, sage ich mal, Gold, was glänzt. Ja? Also das darf man ja auch nicht unterschätzen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal auch nochmal das Thema De-Risking und Decoupling im Kontext aufmachen, sowohl Richtung USA als auch nach China. Und ich glaube, das wäre jetzt ein ganz guter Cliffhanger und jetzt bin ich wirklich ruhig.
Sehr gut. Dann vielen Dank,
ganz Axel. Ganz Dank. Es war eine der längsten 9 von 9 Sendungen der letzten Jahre. Wir werden es aufarbeiten. Ganz lieben Dank für die, wie immer, spritzige Diskussion. Auch wenn wir bei manchen Dingen nicht einer Meinung sind, sind wir, glaube ich, bei vielen viel mehr einer Meinung, als es wirklich den Anschein hat. Lars, und du musst das wieder ertragen in der Mitte. Bei mir sitzt du in der Mitte.
Ach so, nee, bei mir ist Axel in der Mitte, so wie sich's gehört. Ja, vielen Dank, Axel. Und ich habe jetzt gerade die Zukunftsvision in 5 Jahren, aber ich gehe davon aus und ich hoffe, wir werden früher wieder miteinander sprechen. Dankeschön. Ja. Tschüss.
Gute Besserung. Tschüss.
Jetzt bitte noch live bleiben, bis wir hochgeladen haben.
Genau.